So, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie heute zu dieser abendlichen Podiumsdiskussion hier im Haus der EKD begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christina Sawatzki. Ich bin die Studienleiterin für interreligiösen Dialog hier an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Und ich freue mich sehr, Sie hier im Namen von uns Veranstaltenden begrüßen zu dürfen. Die gleich einsetzende Podiumsdiskussion ist Teil des Projekts Muslim Debate 2.0 von der Alhambra-Gesellschaft. Ein Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine neue Diskussionskultur zwischen muslimischer und nicht-muslimischer Zivilgesellschaft zu initiieren und ein gemeinsames Nachdenken muslimischer, christlicher, jüdischer und anderer AkteurInnen zu gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen zu initiieren und voranzutreiben. Und dieses Projekt ist so angelegt, dass ein Thema immer in zwei Formaten bearbeitet wird. Das erste Format ist eine geschlossene, nicht öffentliche Tagung, die über mehrere Tage läuft und in der das Thema zunächst intensiv erarbeitet wird. Und im Nachgang werden die Impulse dann im Rahmen einer Handreichung veröffentlicht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht im Rahmen von einer Diskussionsrunde, von einer Podiumsdiskussion. Und bei einer solchen Podiumsdiskussion befinden wir uns heute Abend. Die Erarbeitung des Themenfelds Religionspolitik geschah in Kooperation mit der Evangelischen Akademie, deswegen befinden wir uns auch heute hier. Und natürlich die Hauptverantwortlichen, das sind die Leiter des Projekts, Erin Gewertin und Murat Kaimann, die ich an dieser Stelle hier sehr herzlich ebenfalls begrüßen möchte. Im März diesen Jahres hat die nicht öffentliche Tagung bereits stattgefunden und die stand unter dem langen Titel Religionspolitik gemeinsam neu denken, Perspektiven aus Religion und Politik im Diskurs zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Religionspolitik in Deutschland. Und wie der Titel schon sagt, ging es um den direkten Austausch zwischen Religion und zwischen AkteurInnen aus Religion, Politik und Gesellschaft. Unser Ziel war es, VertreterInnen der monotheistischen Religion in den direkten Austausch und Diskurs mit politischen AkteurInnen zu bringen und so auch innerreligiöse und Binnenperspektiven in die Debatten mit einzuschreiben. Es wurde also auch wirklich theologisch, muss man sagen. Wir hatten auch sehr viele theologische Impulse zu diesen politischen Themen. Und die Themen waren jeweils aus jüdischer, muslimischer und christlicher Perspektive. Zum einen die Rolle der Politik in der Religion, Stichwort politische Religion oder politischer Auftrag, aber auch die Rolle der Religion im öffentlichen Raum und im politischen Feld. Und darüber hinaus sind wir auf Praxisfragen eingegangen, darunter der jüdische, christliche und muslimische Religionsunterricht und die Ausbildung von Rabbinern, Imamen und Pfarrern in Deutschland. Und hier haben wir insbesondere das Präventions- und Integrationspotenzial dieser Praktiken fokussiert. Und heute wollen wir die Impulse aus dieser Diskussion mit auf das anstehende Podium nehmen und die Debatten auch in der Öffentlichkeit weiterführen und anregen, diese weiter zu betreiben. Ich begrüße daher sehr herzlich unsere heute sehr hochkarätigen Podiumsgäste, die Mitglieder des Deutschen Bundestags Jens Spahn und Lamia Kador und den Geschäftsführer des Zentralrats der Juden Daniel Bortmann. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Kommen. Und danke Ihnen sehr für die Bereitschaft, heute Abend unsere Veranstaltung mitzugestalten. Und moderieren wird die Debatte der Leiter des Projekts Muslim Debate 2.0, Erin Gewertin. Er ist Autor und Journalist und einer der Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft, die ich eben schon erwähnt hatte und die hinter diesem Projekt stehen. Und er hat das Projekt Muslim Debate 2.0 und auch schon das Vorgängerprojekt ins Leben gerufen und entwickelt und arbeitet in und jenseits dieses Projekts zu den Themenfeldern Religion und Zivilgesellschaft, aber auch religiöser Extremismus. Er ist selbst als Experte in diesen Themengebieten sehr gefragt und wirkt in verschiedenen Beiräten und Verbänden mit. Und nun übergebe ich an Erin und unsere Podiumsgäste und wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine spannende Diskussion.
Ja, auch meinerseits einen sehr schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie heute hier so zahlreich erschienen sind zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema Religionspolitik im Brennpunkt Verwalten oder Gestalten. Mein Name ist Eren Güvercin, ich leite dieses Projekt Muslim Debate 2.0 bei der Alhambra Gesellschaft. Und im Rahmen dieses Projekts, wie Frau Sawatzki angeführt hat, findet diese heutige Veranstaltung statt und wird im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz vom Bundesinnenministerium gefördert. Wir wollen heute mit einem sehr spannenden Podiumsgästen über die aktuellen religionspolitischen Herausforderungen diskutieren. Ganz herzlich will ich meine Podiumsgäste begrüßen und auch ganz kurz vorstellen. Zu meiner Linken ist Lamia Kattor. Sie ist Islamwissenschaftlerin, hat lange Jahre islamischen Religionsunterricht in NRW unterrichtet, hat verschiedene Bücher zu diesem Themenfeld geschrieben und seit dieser Legislaturperiode ist Frau Kattor Bundestagsabgeordnete der Grünen und dort neben innenpolitischer Sprecherin auch religionspolitische Sprecherin. Liebe Frau Kattor, vielen Dank, dass Sie heute da sind und auch mit Ihrer Fachexpertise unsere Veranstaltung bereichern. Ganz herzlich begrüße ich auch Herrn Daniel Botmann. Herr Botmann ist eigentlich Jurist, engagiert sich aber seit langen Jahren zunächst beim Landesverband der jüdischen Gemeinde von Rheinland-Pfalz und er ist seit 2014 Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland tätig und vielen Dank auch für Ihre Teilnahme, Herr Botmann. Last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Jens Spahn. Herr Spahn ist seit 2002 schon Mitglied im Bundestag, seit 2014 Mitglied im CDU-Bundespräsidium und ist aktuell der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Vielen Dank, Herr Spahn, dass Sie heute Abend hier zu uns zu Gast sind. Wir durchleben eine Zeit, in der wir als Gesellschaft mit sehr vielfältigen Krisen konfrontiert sind und es ist erst 3 Tage her, der erste Jahrestag des schrecklichen Terrorangriffs der Hamas auf Israel wurde in Form von sehr vielen Veranstaltungen auch hier in Berlin und auch im Bundestag gedacht. Und die Auswirkungen des 7. Oktober erleben wir aber auch sehr, sehr massiv, nicht nur hier in Berlin, sondern auch in ganz Deutschland. Das letzte Jahr ist sehr geprägt von einem drastischen Anstieg von antisemitischen Straftaten. Wir haben islamistische Aufmärsche erlebt in den letzten Monaten, wo nach einem Kalifat gefordert wurde. Es folgten auch Anschläge in Mannheim und Solingen. Und gleichzeitig erleben wir auch ein Erstarken des Rechtsextremismus und der AfD. Wir haben das in den letzten Wochen ja auch erlebt bei den Landtagswahlen, die es gab. Und ein Anstieg auch an antimuslimischen Ressentiments, die gerade aus rechtsextremistischer Richtung systematisch auch geschürt wird. Die aktuelle Lage ist eine enorme Herausforderung für uns als Gesellschaft, aber auch für die Politik. Gerade die demokratischen Parteien sind ja sehr stark ein Stück weit auch unter Druck aufgrund der Ergebnisse der Landtagswahlen der letzten Wochen. Und aber auch die Religionsgemeinschaften sind in einer sehr besonderen Lage und stehen vor sehr besonderen Herausforderungen. Und in diesem Kontext ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir heute Abend auch über die religionspolitischen Herausforderungen diskutieren. Anfangen möchte ich mit einer Frage an Frau Kattor. Sie sind religionspolitische Sprecherin der Grünen und verfolgen ja auch vor ihrer politischen Zeit sehr, sehr intensiv die Diskurse rund um Islam und Muslime. Welche Ziele verfolgt unsere aktuelle Religionspolitik, die Religionspolitik der aktuellen Bundesregierung, um diese vielfältigen Herausforderungen derzeit zu stemmen? Und daran angeschlossen vielleicht die Frage, wie können positive Potenziale der Religion für das gesellschaftliche Zusammenleben besser genutzt werden und die destruktive Elemente, die es unter einigen religiösen Akteuren gibt, besser unterbunden werden?
Ja, vielen Dank und guten Abend. Ganz einfache Fragen natürlich und die Antworten sind natürlich auch ganz einfach. Entschuldigen Sie bitte, was ist der Kurs der aktuellen Bundesregierung in Sachen Religionspolitik? Zum einen, ich habe den Koalitionsvertrag mitverhandeln dürfen, ich kann mich halbwegs daran erinnern, war es uns sehr wichtig, dass wir die Vielfalt religiösen Lebens irgendwie sichtbarer machen, also nicht nur christlichen Lebens, das ja hier nun mal auch sehr selbstverständlich natürlich in unserer Gesellschaft, Kultur und Geschichte verankert ist und auch zu unserem Selbstverständnis, würde ich als Muslimin jedenfalls sagen, zu unserem deutschen Selbstverständnis dazugehört, mindestens historisch. Gleichzeitig war es uns aber auch wichtig zu sagen, auch die Vielfalt jüdischen Lebens müssen wir mal so benennen, dass wir auch diese fördern und sichtbarer machen wollen. Ich versuche gleich ein bisschen konkreter zu werden. Zum Passus Muslime war es wichtig und ich gebe zu, es war auch mir persönlich sehr wichtig, gerade auch progressives muslimisches Leben stärker einzubinden in die politische Arbeit, denn die sind nicht stark eingebunden. Hat unterschiedliche historische Gründe, hat aber vor allen Dingen auch Gründe darin, dass es relativ wenige progressive Muslime gibt, die sich dann auch organisieren wollen. So ein bisschen ist das natürlich, das kennst du wahrscheinlich, ich sag jetzt, wir sind ja per Du, deshalb wundern Sie sich nicht, wenn ich hier duze, kennst du sicherlich auch aus dem liberalen Judentum oder auch aus dem liberalen Christentum, liberalgläubige Menschen oder progressive Menschen würden jetzt nicht als erstes sagen, okay, ich möchte Mitglied in der Institution A oder B sein, ich erlebe meinen Glauben oder ich möchte meinen Glauben eher privat, individuell irgendwie leben. Deshalb ist es auch sehr schwer, die politisch zu adressieren, weil sie sich meistens nicht so wirklich organisieren. Es ist jedenfalls im liberalen Islam ganz sicher so. Denn ich habe ja selbst einen Verein gegründet, deshalb weiß ich, wie schwer das war, dass er überhaupt noch am Laufen gehalten wird. Das ist auch schon so eine Sache. Das heißt, uns war wichtig, einerseits die Vielfalt sichtbar zu machen innerhalb der Glaubensgemeinschaften. Ganz konkret für das Christentum hatten wir die Frage nochmal Ablösung der Staatsleistung der Kirchen oder an die Kirchen durch die Bundesländer. Da haben wir ein Stück weit auch, eigentlich zumindest auf Bundesebene, da, ich würde sagen, das durchverhandelt, auch mit den Kirchen, einfach nämlich mit den Kirchen, aber es liegt natürlich an den Bundesländern, wann sie die Beträge wie abzahlen wollen, über welchen Zeitraum, welche Modalitäten. Wir haben zumindest ein Grundsätzegesetz tatsächlich, zumindest theoretisch fertig. Aber es scheitert im Moment doch sehr stark am Widerstand der Länder, weil die natürlich auch nach Corona und nach sämtlichen anderen Belastungen sagen, das Geld haben wir gerade nicht. Ich finde das bitter. Ich glaube, das sollte uns nicht daran hindern, das Grundsätzegesetz trotzdem auf Bundesebene zu machen. Und da müssen die Länder letztlich, die haben fast 20 Jahre Zeit zu überlegen, wann sie wie die Gelder an irgendwelche Kirchen sozusagen zurückzahlen wollen. Wir haben aber auch gesagt, Reform kirchlichen Arbeitsrechts ist uns wichtig, dass das ein Stück weit angeglichen werden muss an ziviles Arbeitsrecht. Im Bereich des Islams haben wir beispielsweise geschrieben, habe ich ja gerade gesagt, progressive Muslime einbinden, aber auch die Frage nach Anerkennung muslimischer Religionsgemeinschaften. Und Sie werden sich nicht wundern, das, was unsere Vorgängerregierung, die davor und davor und davor und davor auch schon Schwierigkeiten mit hatten, das ist ehrlich gesagt für mich persönlich, hat mich in meiner Arbeit als Religionslehrerin ja auch sehr direkt betroffen, finde ich das am bittersten, dass es sehr schwer ist, dafür irgendwelche Mehrheiten zu bekommen. Nicht nur innerhalb der Koalition, sondern auch außerhalb der Koalition. Manchmal glaube ich, ist es mit der Union manchmal einfacher, über diese Fragen zu sprechen. Sie wundern sich vielleicht, aber es ist de facto schon so, als innerhalb der Koalition. Das heißt, ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen innerhalb dieser Legislatur. Jetzt stellen Sie mir bitte Ihre zweite oder deine zweite Frage nochmal.
Wie können positive Potenziale der Religion besser für das für ein besseres gesellschaftliches Zusammenleben genutzt werden?
Konkretes Beispiel, das betrifft übrigens deine Arbeit, hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht. Während der Corona-Pandemie war es so, dass wir auch darauf angewiesen waren, dass alle Teile dieser Gesellschaft sich daran beteiligen, sich am Infektionsschutz, Infektionsschutzauflagen, an das Werben für Impfungen irgendwie daran zu beteiligen. Jüdische Gemeinden, muslimische Gemeinden, christliche Gemeinden, Kirchen und so weiter. Und ich habe das schon so erlebt, dass das eine sichere, ich will nicht sagen, doch ein zuverlässige Partner waren. Selbst viele Moscheegemeinden haben sich durchaus daran beteiligt, Impfstationen und so weiter einzurichten. Und das fand ich, muss ich sagen, und sehr unaufgeregt, also ohne, dass sie es nach vorne gestellt haben und sagen, das ist jetzt die Leistung von Religionsgemeinschaften. Ich empfand das mal als sehr angenehm, muss ich sagen, dass das mit einem gewissen Selbstverständnis, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit natürlich gemacht worden ist. Und so würde ich mir wünschen, ehrlich gesagt, auch bei sehr vielen anderen Herausforderungen, du hast gerade den 7. Oktober angesprochen, ja, dass man natürlich auch gerade nach solchen entsetzlichen Dingen auch ein bisschen mehr Bekenntnis, ein bisschen mehr Zutun, ein bisschen mehr einen eigenen Beitrag leisten für den Zusammenhalt, für das Gemeinwohl, auch deutlich sagen können, das ist Terrorismus und das ist abartige und abstoßende Gewalt und die können wir, egal wo sie auf dieser Welt passieren, einfach nicht ertragen, weil sie falsch ist. Ich hätte mir auch da gewünscht, dass man da deutlicher wird. Das kam zumindest aus meiner Sicht zu kurz oder zumindest auch sehr spät oder zu spät manchmal auch.
Ja. Also
Sie dürfen auch klatschen, natürlich.
auf jeden Fall. Klatschen ist definitiv erlaubt. Vielen Dank. Ich möchte gerne Herrn Spahn fragen. Sie sind ja in der Opposition, aber haben natürlich auch als CDU lange Jahre auch die Religionspolitik maßgeblich geprägt. Wie blicken Sie auf die Religionspolitik der aktuellen Bundesregierung, gerade wenn es im Zusammenhang mit dem Umgang mit muslimischen Verbänden oder wenn es um bestimmte Themen geht, wie die Einflussnahme seitens des türkischen Staates noch nicht überwunden ist, wie was für eine religionspolitische Perspektive haben Sie, wenn Sie vielleicht in naher Zukunft in Regierungsverantwortung kommen?
Erstmal vielen Dank auch, dass es die Diskussion gibt. Ich finde, davon brauchen wir eher mehr als weniger, auch mit durchaus, bin ein Fan immer auch von kritischer Debatte. Wenn wir uns alle erzählen, was wir eh schon hören wollen, dann kommt man selten produktiv voran. Und deswegen will ich auch pointiert sagen, wenn ich auf Religionspolitik schaue, das ist jetzt nicht mein tägliches Business sozusagen, dann nehme ich jedenfalls ein Problemfeld wahr, das mit Abstand größte und das, um das wir uns kümmern müssen. Das ist die Frage, ob ist noch zu beantworten, ob und wie es gelingen kann, muslimisches, religiöses Leben strukturiert in sozusagen Teil der deutschen Gesellschaft werden zu lassen. Ich sage immer, ich will keine türkische muslimische Gemeinde in Deutschland, ich will eigentlich eine deutsche muslimische Gemeinde in Deutschland. Und das ist uns bis hierhin, Stand heute, über viele, viele Jahre und Jahrzehnte, zum Teil, weil man sich nicht drum gekümmert hat, weil man es irgendwie ganz angenehm fand, eine ganze Zeit lang, dass es so war, wie es war. Aber auch als die Probleme größer geworden sind, ja nicht wirklich gelungen, dass sozusagen, dass sich gegenseitig als Teil derselben Gesellschaft empfinden, zumindest mal beim Großteil der Gemeinden, ein großer Teil türkisch beeinflusst über DİTİB, beeinflusst, weitere große Teile über andere muslimische Verbände beeinflusst, die jetzt nicht alle per se jeden Tag predigen, unsere Gläubigen hier sind aber Teil und unsere Gemeindemitglieder sind aber Teil der deutschen Gesellschaft, sind aber Teil des Stadtteils hier und sollen sich möglichst integrieren und irgendwie soll es hier miteinander gehen, sondern in aller Regel ja eher das Abgrenzende in den Mittelpunkt auch gestellt wird. Und das ist aus meiner Sicht objektiv das größte religionspolitische Problem, das wir im Land haben. Und die Frage ist, wie kann das gelingen? Wie kann man das verändern? Und was ich halt nicht mehr akzeptieren mag einfach, weil wir ja sehen in Frankreich, in Belgien, in anderen Ländern, wenn wir noch ein paar Jahre warten, sind wir wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation. Zumal sich im Übrigen ja auch sozusagen die Herkunftsländer verändert haben. Also Großteil der Muslime bis vor 10 Jahren waren vor allem aus der Türkei, noch aus einer laizistisch damals geprägten Türkei. Das hat sich ja auch erst in den letzten 10, 15 Jahren stärker verändert. Jetzt haben wir auch vor allem aus den arabischen Ländern stärker muslimische Gläubige und muslimische Gemeinden zum Teil, die sich ergeben, wo die Trennung von Staat und Religion jedenfalls noch mal etwas weniger klar ist als schon in der Türkei. Und damit stellt sich halt die Frage, lassen wir das weiterhin einfach so passieren? Weil ich kenne das ja, das sagen mir auch die katholische und die evangelische Kirche, redet da nicht so viel drüber, redet auch nicht so viel über mögliche Maßnahmen, Religionsfreiheit, wir wollen auch nicht, dass ihr bei uns irgendwas regelt, also lasst die einfach mal machen. Mein Eindruck ist nur, lass die einfach mal machen, führt nicht dazu, dass wir irgendwie die Gesellschaft zusammenführen, sondern es ist mindestens parallel, wenn nicht immer mehr an vielen Stellen gegeneinander. Nach dem 7. Oktober, wenn ich lese, was für Predigtentwürfe aus Ankara gekommen sind und was die Standardpredigt nach dem 7. Oktober in vielen muslimischen DITIB-Gemeinden in Deutschland gewesen ist, dann ist das jedenfalls nichts, was die Integration hier befördert. Also ist ja die Frage, wie kommt man dahin? Wir haben begonnen, schon vor, weiß gar nicht wann, 10, 12 Jahren mit der Frage islamischer theologischer Lehrstühle an Universitäten, der Frage der Ausbildung auch. Wir haben gerade in Osnabrück bei einem Einzelfall aber auch gelernt, dass per se ist auch noch keine Garantie, dass das dann islamistenfrei ist, aber es ist zumindest ja mal ein vernünftiger Ansatz der Integration auch von Lehre und Forschung. Das Angebot der Imamausbildung. Bis hierhin stellen wir allerdings fest, dass die dort ausgebildeten Imame keine große Akzeptanz in den Gemeinden haben. Also sie werden ja kaum eingesetzt oder nachgefragt an der Stelle. Das ist das Thema Religionsunterricht, wo wir das Problem haben, wer sind eigentlich die Ansprechpartner für den Religionsunterricht, mögliche Vertragspartner, das kennen wir in allen Bundesländern, wo das sehr, sehr schwierig ist. Und das ist eben auch die Frage, und da tut sich auch mein Laden, hätte ich beinahe gesagt, meine Partei schwer, ist die Frage der Finanzierung. Und wenn man sagt, und das sagen wir, da sind wir auch alle einig, wir wollen keine Auslandsfinanzierung, dann ist die Frage, was stattdessen? Weil ich finde es halt auch nicht fair zu sagen, dann seht zu, wie er zurechtkommt, das wird auch nicht funktionieren, sondern wir müssen ja Brücken bauen zumindest hin zu einer Finanzierung, die es möglich macht, dass sozusagen am Ende eben, da bin ich wieder bei meinem Ausgangspunkt, deutsche muslimische Gemeinden entstehen, so wie wir deutsche katholische, deutsche jüdische und deutsche evangelische Gemeinden haben. Und ich würde sogar übergangsweise, ob über eine Stiftungslösung, wir haben schon Verschiedenes diskutiert, aber und wenn man dafür übrigens die Verfassung ändern muss, würde ich sogar die Verfassung ändern. Das Problem ist so wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dieses Landes, ob es uns gelingt, gemeinsam mit den Muslimen, die es mit uns gestalten wollen, da einen integrativen Ansatz hinzubekommen und den Islam sozusagen darüber Teil auch der deutschen Gesellschaft werden zu lassen miteinander, als Glaube, geht jetzt nicht um den einzelnen Muslim, sondern als Glaubensinstitution sozusagen oder institutionell oder nicht. Das ist so wichtig für die Zukunft dieses Landes, dass ich nicht mehr bereit bin zu akzeptieren, dass es immer heißt, kann man alles nichts machen, steht die Verfassung dagegen, Religionsfreiheit und die Katholiken wollen es irgendwie auch nicht, weil sie um ihre Freunde fürchten. Nee, das geht nicht mehr. Dafür ist das Problem zu drängend und deswegen bin ich sehr dankbar für Diskussionen wie diese. Wir müssen darüber reden, welche Brücken wir bauen können, aber auch was wir dabei einfordern. Und ich sage dazu und dabei manchmal auch den Katholiken und Evangelien sagen, wenn wir dabei auch was für euch ändern müssen, dann ist das halt so, dann müsst ihr durch.
Herr Bodmann, es ist ja schon ein paar Mal jetzt angeklungen, der 7. Oktober, was das alles auch bei uns hier in Deutschland ausgelöst hat und dass der 7. Oktober auch für uns eine Zäsur ist. Und die Entwicklung im letzten Jahr zeigt ja, dass das Sicherheitsgefühl der jüdischen Gemeinden in Deutschland sehr, sehr stark beeinträchtigt ist seitdem. Welche Schritte muss die Politik unternehmen? Welche Forderungen an die Politik hätten Sie, damit wir das multireligiöse Zusammenleben in Deutschland besser gestalten können?
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich finde auch die ersten Wortbeiträge waren sehr spannend und wenn ich darf, würde ich auch darauf erstmal eingehen. Ich würde sehr darauf gerne auch antworten, weil ich finde, hier bewegen wir uns genau an einer Schnittstelle, die für uns als Land eine essentiell wichtige Schnittstelle ist. Dass wir uns die Frage stellen, was ist das Verhältnis zwischen Staat und Religion? Wie steht das Ganze miteinander? Was ist sozusagen, wie funktionieren diese beiden Körper, Staat und Religion miteinander? Und vielleicht macht es da Sinn, nochmal einen kurzen Schritt zurückzugehen und zu gucken, weil wir reden darüber, Religionspolitik gestalten oder verwalten. Wo stehen wir eigentlich innerhalb der Religionspolitik? Und das Verhältnis zwischen Staat und Religion, das, was wir heute haben, ist ja die Struktur, die wir noch aus der Weimarer Republik haben. Dessen müssen wir uns im Klaren sein. Das ist die Struktur, die wir in der Weimarer Republik haben. Und wenn wir in unser Grundgesetz reinschauen, damals, als die Väter und die Mutter des Grundgesetzes das gestaltet haben, haben die ja alles neu gestaltet und die Menschenrechte nach vorne gestellt etc. Und es gibt einen einzigen Verweis in unserem Grundgesetz auf die Weimarer Reichsverfassung und das betrifft genau die Regelungen über das Verhältnis zwischen Staat und Religion. Da hatte man gesagt, das funktioniert so gut, das wollen wir nicht anfassen, wir übernehmen genau die Regelungen, die wir hatten in der Weimarer Reichsverfassung. Und wenn wir uns jetzt erstmal losgelöst von den Themen, die Jens Spahn eben angesprochen hat, wenn wir uns das jetzt erstmal grundsätzlich anschauen, muss man an sich sagen, funktioniert das Verhältnis zwischen Staat und Religion ziemlich gut. Wir haben Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, sonstige soziale Einrichtungen, Altersheime etc. In Trägerschaft von Religionsgemeinschaften, in der Regel oder meistens in kirchlicher Trägerschaft. Ich mag mir ein Land nicht oder Deutschland nicht vorstellen, wenn es all diese Einrichtungen, die in religionsgemeinschaftlicher Trägerschaft sind, wenn es das nicht gäbe, mag ich mir nicht vorstellen, wie trist das bei uns aussehen würde. Insofern muss man erstmal grundsätzlich sagen, ist das Zusammenspiel zwischen Staat und Religion eigentlich ein sehr gutes und das, wie es in der Weimarer Republik verfasst worden ist, an sich keine schlechte Lösung. Und dann müssen wir aber dennoch uns anschauen, wo haben wir die Probleme von heute? Und ich bin tatsächlich nicht davon überzeugt, dass wir die Verfassung ändern sollten. Was ich aber ja dafür werbe oder plädiere, tatsächlich zu schauen, wie geht man mit Finanzierung aus dem Ausland um. Und da bin ich tatsächlich auch der Auffassung, Finanzierung aus dem Ausland kann durchaus ein Problem sein. Und ich weiß, dass Kirchen dieses Thema nicht gerne anfassen wollen würden. Ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen in Deutschland einen deutschen Islam, der dann auch tatsächlich in Deutschland sozusagen verankert ist, wo es tatsächlich auch so ist, dass die Geldflüsse nicht aus dem Ausland kommen und unser Religionsverfassungsrecht, und das muss man ehrlicherweise sagen, das wird häufig dem nachgesagt, es sei ein Religionsverfassungsrecht, das auf die katholische und evangelische Kirche zugeschnitten ist. Also ich kann Ihnen versichern, die jüdische Gemeinschaft ist weder katholische noch evangelische Kirche, aber es passt ganz genau auch auf die jüdische Gemeinschaft, weil man diese Struktur, diese föderale Struktur mit Bundesstruktur, Landesstrukturen, kommunaler Strukturen und sozusagen mit Mitgliederlisten, dass man sozusagen voll in die Steuer, in die Kirchen- oder Kultussteuerfähigkeit sich sozusagen dann eingefügt hat, das funktioniert. Dafür muss man weder katholisch noch evangelisch sein. Also ich würde das, was sich bewährt hat, würde ich durchaus bewahren. Da, wo es Problematiken gibt, durchaus anpacken. Aber deswegen muss man nicht das gesamte Religionsverfassungsrecht sozusagen aus den Fugen schlagen. Und jetzt auf Ihre Frage hin, was ist die Erwartung der jüdischen Gemeinschaft, auch vor allen Dingen im Hinblick nach dem 7. Oktober, was muss getan werden? Der Katalog dessen, was zu tun ist, das wissen die Politiker. Denn das haben die Politiker selber geschrieben. Am 9. November 2023 gab es einen Entschließungsantrag der Ampelfraktionen. Es gab daneben einen Entschließungsantrag der Unionsfraktionen. Ich muss sagen, beide Anträge, muss ich so sagen, sind super. Beide Anträge sind gut, für sich, jeder individuell für sich genommen. Und am 9. November 2023, und da stehen alle Maßnahmen drin, die notwendig sind. Da gibt es auch kaum was zu ergänzen. Da stehen alle Maßnahmen drin, die wir brauchen, wenn wir tatsächlich jüdisches Leben sichern wollen, wenn wir unsere Demokratie stärken wollen, wie wir Hass und Hetze bekämpfen wollen. Das steht alles in diesen Anträgen drin. Wie gesagt, sowohl im Ampelantrag als auch im Unionsantrag. Und am 9. November 2023 hat man sich dann drauf verständigt im Bundestag, es wird dann in den Innenausschuss verwiesen, es soll nämlich nicht ein Ampelantrag oder ein Unionsantrag geben, sondern es soll ein interfraktioneller Antrag werden, alle gemeinschaftlich. Und leider gibt es bis heute diesbezüglich keine Einigung. Und das ist völlig unverständlich, die jüdische Gemeinschaft hat an der Stelle überhaupt kein Verständnis, wie es sein kann. Wir sind jetzt ein Jahr nach dem 7. Oktober, wir stehen jetzt erneut vor dem 9. November und dann wird es wieder heißen, nie wieder und alles ganz schrecklich und so weiter und so fort. Und dass man dann aus der Politik es nicht schafft, die Maßnahmen, die man selber aufgeschrieben hat und die wirklich gut sind, dann tatsächlich zu einem gemeinsamen Antrag zu schmieden und ihn auch tatsächlich zu verabschieden, das ist ein Totalversagen der Gesamtpolitik. Und daran wird sich die Politik auch tatsächlich messen lassen müssen, dass sie das nicht gemacht hat.
Ich würde gerne auf deinen Punkt zumindest erwidern, dass du sagtest, das Religionsverfassungsrecht passt ja auch für Jüdinnen und Juden oder für jüdisches Leben, für jüdische Gemeinden. Die Wahrheit ist aber, und das müssen wir schon irgendwie sagen, wenn heute die jüdischen Gemeinden den Antrag stellen würden auf Anerkennung Religionsgemeinschaft, würden sie den Antrag nicht erfüllen. Das hat natürlich, würden sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, das hat natürlich auch historische Gründe, warum es im Judentum selbstverständlich klar war, dass sie anerkannte Religionsgemeinschaft sind. Der Islam ist ja so verfasst sozusagen wie eigentlich relativ vergleichbar mit dem Judentum. Es gibt eben nicht die zentrale Kirche, die alle Gläubigen und so weiter. Es gibt auch kein zentrales Oberhaupt, was im Grunde genommen eine Lehre, eine verbindliche Lehre vorgibt. Es ist also insgesamt strukturell breiter, wenn man so will, ähnlich wie im Judentum. Und ich würde schon auch da tatsächlich mit Jens Spahn gehen. Ich würde genauso weit gehen und sagen, zur Not müssten wir das Grundgesetz ändern. Aber dieser Zustand, in dem wir uns befinden, der dauert jetzt, ich bin 46 Jahre, daran kann ich es mir gut merken, 78 wurde der erste Antrag gestellt auf Anerkennung islamischer Religionsgemeinschaft vom Zentralrat, vom Islamrat der Bundesrepublik Deutschland. Und bis heute läuft im Grunde genommen diese Frage oder schwebt über uns her, wie kriegen wir sie anerkannt, warum kriegen wir sie nicht anerkannt. Es gibt keine einheitlichen Ansprechpartner, es gibt nicht den einen Ansprechpartner, sowieso nicht. Aber wir können es uns eigentlich gar nicht leisten. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen gesellschaftlich und auch politisch wichtig, zu sagen, wir drehen jetzt nochmal 10 Runden, bis wir vielleicht 100 Jahre später auf die Idee kommen, zu sagen, naja, vielleicht müssen wir doch mal, ich überspitze, aber ich mache es ja gerne, um zu ärgern. Und ich will auch Sie herausfordern, dass Sie ein bisschen was sagen wollen vielleicht dazu. Wir müssen ein bisschen unsere christliche Brille ablegen, die sehr gut funktioniert hat in der Anerkennung und staatlichen Zusammenarbeit mit der Verfasstheit des Christentums und der Anerkennung. Aber sie funktioniert eben leider nicht mit der Struktur des Islams. Und ich glaube schon, dass wir da entweder Dinge gesetzlich anpassen müssen, dass auch einer Religionsgemeinschaft oder einer Glaubensgemeinschaft wie dem Islam diese Möglichkeit gegeben wird. Ich glaube auch, dass das, ehrlich gesagt, ich bin ja Innenpolitikerin auch der präventive Aspekt, das ist wichtig, also ich muss einmal ausholen, aber Islamismus und Islamfeindlichkeit müssen zusammengedacht werden. Das eine bedingt durchaus das andere. Ich bin es leid, ich sage es wirklich deutlich, immer wieder von Muslimen und Muslimen zu hören, wir haben nicht die gleichen Rechte, wir haben nicht die, ich weiß nicht was, wir dürfen dieses nicht, wir dürfen jenes, wir haben keine Kindergärten, wir haben keine eigenen Schulen, wir haben keine eigenen irgendwas, wir werden hier dauernd unterdrückt und es ist alles islamfeindlich. Das macht es für Islamisten sehr, sehr leicht, diese Leute irgendwie anzusprechen. Und ich finde, auch aus der Sicht, vor allen Dingen aus der Sicht, müssen wir endlich vorankommen in der Frage, dass wir muslimisches Leben, muslimische Institutionen, und da müssen wir genau drauf gucken, wen wollen wir eigentlich anerkennen und wer spricht dann eigentlich auf der anderen Seite des Tisches mit uns? Ja, ich finde auch, da sollten wir kritisch sein. Das, glaube ich, ist kein Geheimnis, dass ich da durchaus kritisch bin. Aber wir können es uns eigentlich gar nicht mehr leisten. Das hast du ja gerade auch gesagt, das sogenannte Problem ist schon so groß, dass man jetzt endlich handeln muss. Ich würde auch sagen, ich würde nicht vom Problem sprechen, ich glaube auch nicht, dass du es so meinst, aber ja, bei 6 Millionen Menschen muslimischen Glaubens in diesem Land und etwa 6% Bevölkerungsanteil, demografische Entwicklung und so weiter, können wir es uns eigentlich nicht leisten als Rechtsstaat, immer noch so zu tun, als wären die Muslime eine Gruppe, die man irgendwie vernachlässigen könnte. Das ist eigentlich keine kluge Idee. Eigentlich wird sie uns on the long run schaden.
Es geht aber jetzt nicht um Vernachlässigen. Und das Problem meine ich jetzt in der kulturell-religiösen Prägung, meine ich auch so. Und das ist ja auch die Debatte, die wir in Deutschland nicht schaffen, weil jedes Mal, wenn ich darüber rede, dass das eine Prägung ist, die an vielen Stellen ich jedenfalls problematisch finde, werde ich ja gleich als Rassist gezogen, habe ich alle schon 20 Jahre lang hinter mir, was für sich genommen schon Quatsch ist, weil wir reden über kulturell-religiöse Prägung und nicht über Ethnie, aber trotzdem kommt ja der Rassismusvorwurf dann munter um die Ecke und soll jede Debatte tot machen. Aber wir reden halt über eine kulturell-religiöse Prägung, die eben im Alltag Judenhass integriert hat. an viel zu vielen Mittagsgesprächen in viel zu vielen dieser kulturell so geprägten Länder und in viel zu vielen der Freitagsgebete in viel zu vielen Moscheen, auch in Deutschland. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Frage gestellt, an viel zu vielen Stellen entsprechend geprägten Gesellschaften wie in zu vielen Moscheegemeinden in Deutschland. Mit Minderheiten, mit Schwulen ein Problem hat, und zwar ein krasses, in viel zu vielen muslimischen Mehrheitsgesellschaften, aber eben auch hier in Deutschland in den Moscheegemeinden, die viel zu häufig über Ungläubige spricht und nicht über Andersgläubige, was schon mal ein Unterschied ist, nicht nur in der Sprache, sondern auch im Denken und in der Herangehensweise, die viel zu oft predigt, lasst euch nicht ein auf die anderen, auf den anderen Teil der Gesellschaft, auf den liberalen Teil der Gesellschaft, auf den Teil, der nicht die Werte lebt. Ich meine, ich habe unterstützt als Gesundheitsminister Gruppierungen, Preise verliehen, die Frauen, die fliehen vor Ehrenmord, Zwangsverstümmelung. Das findet alles in Deutschland statt, jeden Tag bis hin zur Zwangsheirat. Das ist alles Teil einer kulturell-religiösen Prägung. Das ist ja nicht angeboren, es ist angelernt. Und das findet eben statt, viel zu oft, in viel zu vielen dieser Moscheegemeinden. Und deswegen ist schon die Frage eben, gelingt das, meine ich mit Problem. Und das ist übrigens nicht nur Islamismus im Sinne von einem politischen Verständnis, sondern das ist für mich auch zu oft reaktionäres gesellschaftliches Verständnis. Dann kriege ich manchmal gesagt, ja, die katholische Kirche war aber 1970 auch so. Ja, was ist denn daran das Argument, bitteschön, an der Stelle? Wenn wir trotzdem drüber reden, wie wir den integrativen Teil da vernünftig hinkriegen. So, und deswegen ist eben die Frage, wie kann man das schaffen? Wie kann man sozusagen diese Brücken bauen für ja auch viele, wahrscheinlich Hunderttausende und Millionen Muslime, die es im Zweifel ja vielleicht mutmaßlich ähnlich sehen, wie genau die Mehrheitsverhältnisse da sind, weiß ja da niemand. Und da ist der eine Teil die Auslandsfinanzierung, das hat übrigens auch den politischen Teil natürlich, weil ich will auch nicht, dass hier Herr Erdogan irgendwie indirekt weite Teile des Landes beeinflusst, das ist der politische Teil und der andere ist eben der kulturell-religiös geprägte Teil. Und dafür muss man dann eben diese Alternativen anbieten, zum Beispiel über eine Stiftungslösung zu sagen, wir finanzieren Moscheegemeinden, die dann aber bestimmte Kriterien aus meiner Sicht jedenfalls auch erfüllen müssen in der Frage, wer sind die Imame, wo sind die ausgebildet, was für eine Art von Jugendarbeit findet da eigentlich statt und wie ist eben der integrative Ansatz zum Beispiel. Dafür gehört es für mich zum Teil auch der Seelsorge dazu. Die Frage, gibt es möglicherweise Kindergärten? Also man kann ja auch ein Angebot machen an der einen Stelle und an der anderen Stelle auch klar sagen, was nicht geht. Frankreich und Österreich haben Islamgesetze. Die sind in Deutschland, ist das nicht möglich nach unserer Verfassungslage. Vor allem, weil Religionsfragen Ländersache sind. Und zumindest für dieses Thema Auslandsfinanzierung und für diese Frage auch von Stiftungsfinanzierung. Ich weiß nicht, ob man eine Verfassung ändern muss, ja gar nicht, es ist ja kein Selbstzweck. Aber wenn es gar nicht anders geht, das meine ich ja nur, finde ich, ist das Thema zu drängend für uns, für unser Zusammenleben, für unseren Zusammenhalt, als dass wir dann einfach sagen, dann kannst du da halt nichts machen, weil wenn wir das noch 5 oder 10 Jahre so weitermachen, in diesem Nebeneinander herleben und auseinanderleben, dann haben wir gesellschaftliche Zustände, wie wir sie in manchen unserer europäischen Nachbarländer leider schon beobachten können. Und da möchte ich einfach nicht landen.
Herr Burgmann, ich möchte nochmal zurückkommen auf die Entwicklung, die es seit dem 7. Oktober 2023 gibt. In was für einem Zustand befindet sich eigentlich der jüdisch-muslimische Austausch? Der Zentralrat hat ja ein Projekt, Shalom Aleikum, wo es um den jüdisch-muslimischen Austausch geht. Der ehemalige Projektleiter Dimitri Belkin ist auch im Publikum, der hat das ja lange Jahre betreut. Aber wie schaut es denn im Austausch mit muslimischen Institutionen hier in Deutschland aus und was ist da sozusagen der Zustand?
Also in Deutschland gibt es ja traditionell seit nach dem Zweiten Weltkrieg einen ausgeprägten christlich-jüdischen Austausch. Das gab es seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es eigentlich in fast jeder Stadt eine christlich-jüdische Gesellschaft. Was, sag ich mal, bundesweit auch ausgebaut worden ist. Ein adäquates jüdisch-muslimisches gab es so in Deutschland, wurde, sag ich mal, so nicht aufgebaut. Es gab einzelne Initiativen, verschieden, meistens regional, kommunal, sag ich mal, selten überregional, aber es gab es nicht strukturiert. Und so wie Sie es ansprechen, war auch bei uns die Fragestellung oder die Überlegung, wie kriegen wir in Deutschland Juden und Muslime dazu, miteinander ins Gespräch zu kommen, jenseits der Funktionärsebene, sondern tatsächlich an der Basis, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die vielleicht in ihrem Alltag ansonsten niemals miteinander ins Gespräch kommen würden, durch kulturelle, sprachliche, geografische Trennungen, die es ansonsten gibt, sie einfach mal zusammenzubringen. Was insgesamt ein erfolgreiches Vorhaben war, denn jenseits jeglicher Funktionärsebene wirklich sozusagen den kleinen Mann, die kleine Frau miteinander zusammenzubringen. Es gab eine Zäsur am 7. Oktober, die hat es gegeben. Es gab sogar einen ziemlichen Einbruch, kann man sagen. Und das lag vor allen Dingen, sage ich mal, jetzt kann ich von der jüdischen Seite aus sprechen, aus einer totalen Enttäuschung, Demoralisierung, die es da gegeben hat, dass es in der Regel muslimische Verbände es nicht geschafft haben, sich empathisch zu zeigen und zu sagen, dieser Mord, diese Vergewaltigungen, dieses Abschlachten von unschuldigen Menschen ist schrecklicher Terrorismus. Und es ist schrecklich, was dort passiert ist. Und wir fühlen mit den Menschen, mit den Familien, bei denen Familienangehörige oder Freunde abgeschlachtet worden sind. Diese empathischen Worte haben in aller Regel muslimische Verbände nicht geschafft zu artikulieren. Und das ist ein schrecklicher Zustand, wenn man sich überlegt, eigentlich über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg gab es einen Konsens, dass das Massaker vom 7. Oktober ein schreckliches Ereignis gewesen ist in unserer Menschheitsgeschichte und dass man sich natürlich mit den Menschen in Israel solidarisiert und dass man sagt, es ist fürchterlich, was da passiert ist. Und das hat zu einer sehr großen Entfremdung auch geführt. Und das Projekt läuft weiter. Der Dialog, der Diskurs ist schwierig, überhaupt Menschen zu gewinnen, die bereit sind, überhaupt noch in einen entsprechenden Dialog oder Diskurs reinzugehen, weil oftmals das Gefühl besteht, es ist doch eigentlich Hopfen und Malz verloren. Wie kann ich mit Leuten sprechen, die noch nicht mal die Empathie aufbringen können, zu sagen, das Vergewaltigen von Frauen, das Verbrennen von Kindern ist fürchterlich. Wenn man dieses nicht in der Lage ist, diese Empathie aufzubringen, dann kann man das nicht führen. Um es aber jetzt nicht düster zu lassen, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wir in Deutschland dürfen wir Konflikte, die im Ausland stattfinden, ob im Nahen Osten oder woanders, dürfen wir nicht nach Deutschland bringen. Und wir müssen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft müssen wir fördern und wir müssen die Kräfte innerhalb der gesellschaftlichen Gruppen und auch innerhalb der muslimischen Community, die sozusagen willig und gewillt sind zum Dialog, die gewillt sind, unsere deutsche Gesellschaft mitzugestalten im positiven Sinne, dass wir diese Kräfte auch stärken, dass wir sie auch beteiligen am Dialog und in den Debatten, weil in meinen Augen es auch keine Alternative dazu gibt und geben darf. Die Alternative dazu wäre AfD und das bringt unser Land ins Verderben. Insofern bin ich fest davon überzeugt, die Gutwilligen und diejenigen, die positiv gestalten wollen, müssen wir auch einbinden.
Wir haben ja jetzt schon etwas darüber gesprochen, die Herausforderung, wie kann man deutsch-muslimisches Leben in Deutschland stärken, was unabhängig, selbstbewusst, auch ganz klar in Deutschland, auch geistig in Deutschland verortet ist. Nun beobachten wir aber nicht nur bei der aktuellen Bundesregierung, sondern auch bei den Bundesregierungen davor, dass man immer wieder versucht, die muslimischen Verbandsstrukturen, die nun mal existieren, durch eine, ich nenne das Wandel durch Nähe, durch diese Strategie Wandel durch Nähe, an den Punkt zu bekommen, dass sie wirklich zu Religionsgemeinschaften sich entwickeln, so wie es unser Religionsverfassungsrecht es vorsieht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in so einer religionspolitischen Erschöpfung gelandet sind und dass diese Versuche nicht gerade sehr ergiebig waren. Und die Realität ist trotz seit zum Beispiel der größte muslimische Verband DİTİB, der ja vom türkischen Staat kontrolliert wird, finanziert wird und auch personell abhängig ist vom türkischen Staat, der existiert ja schon seit 40 Jahren. Und die Frage ist, wir reden ja schon seit langen Jahren darüber im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz, im Rahmen von medialen Islamdiskursen. Wie kann man diesen Punkt, dass das muslimische Leben mehr durch den türkischen Staat geprägt wird, überwinden und an den Punkt kommen, dass deutsche Muslime das deutsch-muslimische Leben prägen und auch unsere sozusagen Religionspolitik dort einen aktiven Part hat? Weil der aktive Part momentan hat der türkische Staat. Was für eine politische Antwort haben Sie, Frau Kattor und Herr Spahn, darauf?
Also ich glaube, die Hauptherausforderung besteht darin, dass wir zunächst einmal ein Verständnis unserer Gesellschaft so hinbekommen, dass wir uns alle darauf einigen können, wer zu diesem Wir gehört. Wer ist überhaupt das Wir? Da gehen wir ja schon auseinander. Und wahrscheinlich werden wir schon beide davon da auseinandergehen in der Frage, wer gehört zu dem Wir, vielleicht aber auch gar nicht. Umso besser, wenn nicht. Aber ich meine, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen, bin Westfälin, jetzt in Duisburg lebend. Hört man, dass ich Westfälin bin oder aus dem Ruhrpott komme?
Beides.
Sehr gut. Ja, eben, man hört es, das ist auch so. Kann jedem mal passieren. Vielen Dank, solange ich nicht Berliner Schnauze anfange zu sprechen, ist ja alles gut. Aber Spaß beiseite. Also es war schon Teil meiner persönlichen Geschichte, war immer, dass ich nicht dazugehöre. Ich hatte sehr viele Freundinnen und Freunde, die türkischstämmig waren. Und für alle war ich die Türkin. Ich bin aber gar nicht türkischstämmig. Meine Eltern sind Syrer und damit Araber. Und das hat also eigentlich nichts mehr mit Türkischsein zu tun. Aber dunkle Haare, dunkle Augen. Und es war also interessanterweise für meine türkischstämmigen Freunde, die haben irgendwann angefangen, mit mir einfach türkisch zu reden. Okay. Und für die Lehrerinnen und Lehrer war ich trotzdem Türk, auch Türkin. Also das ist ja das Verrückte, aber keinen interessierte ist sozusagen, wie ich mich eigentlich selber verstand. Ich musste also dauernd erklären, nein, ich bin nicht Türkin. Meine Eltern kommen aus Syrien. Was ist das? Damals noch, was ist das? Heute brauche ich niemandem mehr erklären, wo Syrien liegt. Das ist immerhin schon mal besser. Und ich finde, es ist wirklich... Ich bin in Aalen, Westfalen, im kleinen behüteten Städtchen groß geworden. Habe dann in Münster studiert. Für mich war immer klar, Teil meiner Identität irgendwie anders zu sein. Weil nicht richtig türkisch, aber das heißt nicht richtig, also eigentlich nicht türkisch. Für viele nicht deutsch. Für viele Syrer nicht syrisch genug. So. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist mir jetzt auch egal. Es ist mir jetzt auch eigentlich egal. Die sollen doch alle denken, was sie wollen. Also wer bin ich? Warum muss ich überhaupt irgendjemandem irgendwas recht machen? Damit kann man gut fahren eine Zeit lang. Ich muss aber sagen, mich wirklich nachdenklich hat es mich gemacht. Also ich bin sehr gut damit gefahren und habe dann auch Leuten den Spiegel gerne vorgehalten. Wenn man also sagt, Frau Kattor, Sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, Sie auch. Also ja, irgendwann kriegt man ja so eine Übung und irgendwann muss man es auch mit Humor aushalten. Aber als ich angefangen habe zu unterrichten, da war ich so 26 Jahre alt nach dem Studium, erste Unterrichtsstunde. Und ich muss diese Geschichte erzählen, weil die sehr viel verdeutlicht. Mein Selbstverständnis ist, ich bin Deutsche mit syrischen Wurzeln. Ich spreche Deutsch und Arabisch fließend, das sind beides meine Muttersprachen. Die Englischlehrerin, gleichzeitig Klassenlehrerin, das war so aufgeteilt, sie nimmt die christlichen Kinder dann aus dem Unterricht, das war halt die Minderheit und die Mehrheit war muslimisch, ich übernehme die dann und unterrichte dann weiter den Rest der 9D oder irgendwas war das. Und dann sagte sie, so liebe Kinder, hier ist eure neue Islamlehrerin, sie ist keine Türkin, sagte sie wirklich. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Wie gesagt, sie ist keine Türkin. Das verfolgt mich ja immer noch so spät im Alter. Sie ist keine Türkin. Und jetzt achtet mal darauf, liebe Kinder, wie gut die Frau Kattor Deutsch spricht. Das war meine erste. So stellt mich eine Kollegin auf sogenannte Augenhöhe vor. Und da dachte ich schon, oh Gott, wo bist du denn hier geraten? Das war damals Dienstlaken. Dienstlaken-Lohberg hat sich nachher zu einem Hotspot von jungen, radikalisierten Islamisten entwickelt. Das musste ich leider auch noch miterleben während der 15 Jahre Unterricht. Aber ich will nur sagen, als ich merkte, okay, krass, ich bin schon 78 in Deutschland geboren und im Jahr 2003 habe ich angefangen zu unterrichten, haben Jugendliche irgendwie eine ähnliche Lebenswelt. Es hat sich eigentlich gar nichts getan. Also 26 Jahre später sind die immer noch so drauf oder werden auch immer noch so behandelt, so Fremden gemacht, obwohl mindestens ihre Eltern oder sogar schon deren Eltern in Deutschland geboren sind. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich frustriert. Aber um nicht zu einseitig zu werden, wissen Sie, was die Schüler und die Schülerin als erstes brachten? Also sie sagte halt, ja, guten Tag, mein Name ist Lamia Kadun. Ich bin wie ihr in Deutschland geboren, ich bin eure neue Islamlehrerin. Habt ihr vielleicht Fragen? Ich dachte, ja, die Frage nach Ablauf des Unterrichts, keine Ahnung, Inhalt. Der erste Finger geht hoch. Alperen. Ich erinnere mich sehr gut an ihn. Da sagt der Frau Kador. Genau, ich habe gesagt, Assalamu alaikum und guten Morgen. Ich dachte, wie begrüßt man als islamische Religionslehrerin denn muslimische Schüler in Deutschland? Ehrlich, ich meine, da hat ja noch keiner vor mir groß gemacht. Ich dachte, ich sage guten Morgen und Assalamu alaikum, Punkt. Dann sagte ich also guten Morgen, Assalamu alaikum. Und dann sagt er, darf man guten Morgen und Assalamu alaikum in einem Satz sagen? Ich dachte, wo bin ich denn gelandet? Erst die Kollegin, die einen so behandelt und dann die Schüler, die auch irgendwie komisch sind. Weil das natürlich geht. Also, hallo, wo sind wir denn? Natürlich geht das. Und ich dachte, okay, das ist echt eine große Baustelle. Und es war dann eine gigantische Baustelle. Und wenn ich heute meine eigenen Kinder sehe, 11 und 14, quasi dritte Einwanderergeneration, die dann als Crosslims bezeichnet werden in der Schule, weil sie einen Papa haben, der Deutsch-Deutscher ist, das ist kein Witz, die werden als Crosslims bezeichnet, weil sie auch einen jüdischen Kindergarten besucht haben und muslimische Tageseltern hatten. Jetzt in den christlichen Religionsunterricht, die werden Crosslims genannt. Und da denke ich, wow, also 46 Jahre später ist es immer noch so, dass Deutsch und muslimisch sein offensichtlich für viele schwer zu ertragen ist. Aber ich finde, das ist der erste Schritt, das wir zu definieren und zu sagen, ja, auch Muslime sind Deutsche. Natürlich sind sie Deutsche und die sich dann aber bewusst als Nicht-Deutsche, als Nicht-Dazugehörig sozusagen bezeichnen. Mit denen müssen wir ins Gericht. Die möchte ich gerne stellen. Da frage ich mich, okay, wenn ihr nicht Deutsche seid, wer seid ihr denn dann? So, und das tun wir zu wenig. Und ich glaube, es ist natürlich auch eine Frage der Person. Wer soll denn diese Gespräche mit diesen Menschen führen? Also ich glaube, es macht einen Unterschied, ob Jens Spahn mit diesen Menschen dann spricht oder ob ich mit diesen Menschen spreche. Ich glaube auch, dass wir Vorbilder brauchen. Ich glaube auch, dass wir eine gewisse Normalität brauchen im Deutsch und muslimisch sein. Und dieses Selbstverständnis haben leider sehr wenig Muslime. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mein Eindruck ist, dass sehr viele Muslime immer noch eine Form von Minderwertigkeitskomplexen in sich tragen, die ihnen durch Erziehung und Sozialisation mitgegeben worden ist. Meine Eltern haben immer gesagt, du wirst niemals Deutsche sein. Was auch immer die damit meinten, ja. Aber ich fand den Satz schon krass. Und dachte auch, was meine ich eigentlich damit? Bis meine Mutter irgendwann feststellte, eigentlich lebe ich ja schon mehr als die Hälfte meines Lebens in Deutschland als in Syrien. Da sage ich, was heißt das jetzt? So, dass du Deutsche bist? Eben, sie ist deutsche Staatsbürgerin, ja, die ist Deutsche. Und dann sagt sie, ja, schon irgendwie. Es wäre gut, dass du es immerhin nach 40 Jahren verstanden hast, dass du Deutsche bist, irgendwie auch. Aber da brauchen wir mehr Brückenbauer. Und das kostet halt viel Kraft und wahrscheinlich auch sehr viel Geld. Und es wird nicht über Nacht kommen. Aber ich bin zuversichtlich, wirklich. Wir haben inzwischen doch auch sehr viele Menschen, die eine gewisse Erfolgsgeschichte hingekriegt haben. Die natürlich sagen, sie sind Deutsche, muslimischen Glaubens. Aber wo sehr häufig die Antwort ist, ja, aber ihr seid ja irgendwie dann trotzdem anders. Das wird dann schwierig. Ich glaube, es muss halt eine Bewegung zueinander hingeben. Und die sehe ich nicht immer überall.
Um nochmal zu der Frage zu kommen, Ansprechpartner Religionspolitik, ich glaube, wir haben zu lange mit den ein wenig Radikalen zusammengearbeitet, um die ganz Radikalen zu bekämpfen. DITIB ist genannt worden. Ich meine, der Zentralrat der Muslime, ein Teil der Mitgliedsorganisation wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Und dann sitzt der Vorsitzende regelmäßig bei protokollarischen Anlässen beim Bundespräsident irgendwie neben mir. So, wo ich halt die Frage mir stelle, was ist denn das eigentlich für ein Selbstverständnis, das wir als Staat haben, weil wir uns irgendwie nicht zu helfen wissen, mit wem wir denn den richtigen Ansprechpartner haben, sitzt jemand, dessen Mitgliedsverbände zum Teil vom Verfassungsschutz beobachtet werden, in Reihe 1 beim Bundespräsidenten. Da passt für mich jedenfalls irgendwie was nicht in der Frage, ob wir die Dinge richtig einsortieren. Das Schwierige ist eben, dass insbesondere liberal-progressive Muslime eher keine Verbände haben und im Zweifel auch nicht das Bedürfnis haben nach Verbänden. Das ist vielleicht Teil des liberal-progressivseins an der Stelle. Oder auch Otto-Normal muss ja gar nicht liberal-progressiv sein. Ich meine, wahrscheinlich geht auch nicht so viel mehr am Freitag in die Moschee wie am Sonntag in die Kirche. Aber die Frage ist ja vor allem, wo findet eben religiöses Leben statt, Gemeindeleben statt? Und deswegen komme ich immer wieder zu diesem Punkt zurück, wenn wir feststellen, dass es sozusagen diese Partner so, wie wir es klassisch kennen aus den anderen Bereichen, so oder anders nicht gibt, komme ich immer wieder zu dieser Frage zurück, kann man eine Struktur aufbauen? So, das ist natürlich in unserem Denken völlig fremd und spricht völlig gegen alles, was unser Religionsverfassungsrecht und unsere Logik meint. Deswegen sage ich ja, das ist diese Frage, ob wir uns trauen, neu zu denken. Und wo dann immer, jedenfalls meine Kirche, die katholische, gleich ganz nervös wird, weil sie gleich Sorge hat, dass für sie ihre Struktur und ihre Finanzierung und so wir dann auch gleich Dinge in Frage stellen. Und natürlich selbst in meinem 4000-Seelendorf im Münsterland katholisches Gemeindeleben ohne einen Priester aus Indien gar nicht mehr funktionieren würde. Und wenn ich dann sage, ich möchte aber, dass die Imame in Deutschland ausgebildet werden, dann machen die sich natürlich gleich Sorgen, was heißt denn das eigentlich dann für unsere Priesterversorgung hier im Land, wenn wir das Prinzip übertragen. Aber wir müssen diese Debatten führen und notfalls auch durch staatliche Entscheidungen, ich habe das Stichwort Islamgesetz in Frankreich, Österreich angesprochen, Strukturen zumindest als Angebot schaffen und sagen, unter bestimmten Voraussetzungen finanzieren wir eben auch Moscheegemeinden, die sich auf einen entsprechenden Weg machen. Man kann ja erstmal mit der Freiwilligkeit da beginnen, also die sich auf einen entsprechenden Weg machen und bestimmte Kriterien gemeinsam erfüllen möchten. Das ist das Thema Jugendarbeit. Das ist übrigens auch die Frage, wie erreichen wir diese jungen Menschen? Ich meine, das ist ja gar nicht mehr, in Wahrheit ist es ja schon gar nicht mehr TTIP wahrscheinlich in großen Teilen, die 16-Jährigen erreicht mit Jugendarbeit, sondern es sind diese Influencer, Salafisten im Internet und andere mehr. Die Frage, wie setzen wir dem was entgegen, wo wir natürlich auch sagen könnten, gezielt, wir haben eine Bundeszentrale für politische Bildung, wir haben andere Institutionen, man könnte ja auch gezielt sagen, zusammen mit anderen Influencern, mit anderen, setzen wir mal von der anderen Seite was dagegen und versuchen sie auch gezielt zu erreichen, gezielt zu informieren. Wir haben eine deutsche Welle, die in der Lage wäre, möglicherweise auch in anderen Sprachen entsprechende Angebote zu machen. Also sozusagen für sich als Staat zu definieren, das ist etwas, was wir erreichen wollen. Und wo wir auch Geld investieren, um eben andere Strukturen vielleicht nicht zu erzwingen, aber zumindest mal anzubieten. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt, weil wir einfach sehen, dass uns sonst ein zu großer Teil wegrutscht. Von Islamisten und jungen Menschen, die angesprochen werden, bis eben zu diesem auch, da bleibe ich auch bei mir, reicht halt das Gespräch über Islamismus an der Stelle nicht. Sondern es ist eben auch ein reaktionäres Gesellschaftsverständnis, das vielfach da ist, im Bild von Mann und Frau, im Umgang mit Minderheiten, in anderem mehr, mit dem man zumindest umgehen muss. Und ich stelle einfach fest, wie so eine Prüderie, ich weiß, lachen immer alle Leute, wenn ich das erwähne, ich erwähne es jetzt trotzdem einfach, so eine Prüderie bis in jedes Fitnessstudio hinein und in jede Schwimmhalle hinein doch langsam wieder ins Land einkehrt. Also wo du irgendwie anfängst, darüber zu diskutieren, ob man jetzt in der Sauna so sitzt oder so sitzt und wo sie dann irgendwie in der Badehose anfangen zu duschen, wo ich dann irgendwie mir denke, sag mal, hatten wir jetzt irgendwie die sexuelle Befreiung in Deutschland hier durchgemacht und durchgekämpft, damit wir jetzt von der anderen Seite auf einmal alle wieder prüde werden? Wird das jetzt irgendwie, und dann heißt es immer, da musst du kulturelle Vielfalt und so entdecken, nee. Ich will nicht kulturelle Vielfalt, indem wir auf einmal wieder anfangen, Prüderie einzuhalten. Ja, ich weiß, dass es Kopfkino auslöst. Ich weiß auch, dass viele das für albern oder banal halten. Ich stelle fest, wie jeden Tag ein paar Quadratzentimeter in Deutschland verloren gehen an eine reaktionäre Prüderie an ganz vielen Stellen unseres Alltagslebens und dass wir das hinnehmen unter der Überschrift, wir sind aber eine vielfältige Kultur und achselzuckend. Und wenn das irgendwie käme von der katholischen oder evangelischen Kirche, wird das kein Mensch auch nur ansatzweise akzeptieren, sondern wäre zu Recht hier Rambazamba, was das denn das jetzt soll, dass die sich hier noch einmischen, wie wir in der Sauna rumsitzen und Männer und Frauen und alles zusammen. Aber wenn das daher kommt, dass in jedem Fitnessstudio in Berlin, ich jedenfalls könnte genug Beispiele erzählen, diese Debatten stattfindet, ja. Und wenn man dann doch was, lieber nichts sagen, gibt nur Ärger und dann kommen die nachher noch mit ein paar Jungs hier vorbei. So, bitte? Ja, ist okay, das ist ja das Schöne an der Diskussion. Ich nehme auch gerne Fragen aus dem Publikum, aber ich bin es halt auch immer gewohnt, dass immer, wenn ich das sage, irgendjemand sagt, das sind schlechte Beispiele und dürfen wir nicht drüber reden. Es ist meine Alltagserfahrung. Es müssen schwule Clubs, Bars in Köln und Berlin wieder bewacht werden. Als ich klein war, musste man da klingeln, weil die entsprechend versteckt waren. In Dortmund, weiß ich noch, meine erste Schwulenbar, wie lange ich da drumherum gestreunt bin, bis ich mich getraut habe zu klingeln. Und jetzt sind wir wieder so weit, dass der Schutz vor diesen Einrichtungen steht, aber aus dem Grund, dass ansonsten meistens arabisch-muslimisch geprägte Jugendliche da anfangen, Ärger zu machen. Und das ist einfach dieser Weg zurück, den ich nicht möchte, was auch meine persönliche Freiheit angeht.
Gleich wird es die Möglichkeit geben, auch für das Publikum Fragen zu stellen oder kurze Anmerkungen auch. Aber ich möchte noch kurz eine andere Frage noch aufwerfen für die Podiumsgäste. Es ist ja eben schon angeklungen, deutsch-muslimisch hat jahrzehntelang wurde das als Widerspruch wahrgenommen seitens der Mehrheitsgesellschaft. Gastarbeiter, die sind nur zu Gast da und sie kehren irgendwann in die Heimat zurück. Aber man hat natürlich auch so ein identitäres Religionsverständnis in Teilen der muslimischen Community, für die auch deutsch und muslimisch ein Gegensatz ist. Und aktuell haben wir ja natürlich auch eine sehr aufgeladene Migrationsdebatte, die auch dieses Gefühl verstärkt, dass Muslime in Deutschland etwas Fremdes sind, ja sogar auch als Bedrohung auch wahrgenommen werden. Und diese Migrationsdebatte beeinflusst natürlich auch die Debatten über die Religionspolitik. Da wollte ich Herr Botmann fragen, wie blicken Sie als Zentralrat der Juden auf diesen Diskurs, der auch nach jahrzehntelanger Präsenz muslimischen Lebens in Deutschland Muslime immer noch eher als etwas Fremdes wahrgenommen werden, weil es gibt ja auch manchmal irritierte Reaktionen, wenn Jüdinnen und Juden in Deutschland sagen, ja, wir sind deutsche Juden. Das wird ja auch manchmal, je nachdem, in welchen Kreisen man das äußert, auch eher irritierend wahrgenommen.
Sie sprechen jetzt ein Thema an, was natürlich für die jüdische Gemeinschaft ein sehr aktuelles ist. Wenn man sich die Zusammensetzung der jüdischen Gemeinschaft anschaut, dann ist 85% der Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, in den letzten 30 Jahren aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Es gab nach dem Zusammenfall oder nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es eine Entscheidung, dass in einem geregelten Verfahren Jüdinnen und Juden aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland einwandern können, was letztendlich, sage ich mal, auch in gewisser Art und Weise überhaupt das Überleben jüdischer Gemeinden überhaupt erst ermöglicht hat. Die jüdische Gemeinschaft war derart marginalisiert Ende der 80er Jahre, dass wir heute wahrscheinlich kaum noch eine jüdische Gemeinde hätten, hätte es nicht den Zuzug von Juden aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion gegeben. Nur die Frage ist, wie geht man damit um? Also wir hatten jüdische Gemeinden gehabt Anfang der 90er Jahre und die jüdischen Gemeinden haben sich im Prinzip eigentlich über Nacht, das ist etwas überspitzt, aber sehr, sehr schnell haben sich jüdische Gemeinden in große Integrationsmaschinen verwandelt und haben im Prinzip jegliche Energie, die sie hatten, darin investiert. Es gab, ich erinnere mich noch als Kind damals auch noch, es gab eigentlich, jüdische Gemeinden bestanden aus Deutschkursen, aus Integrationsseminaren, noch und nöcher wurde sowas angeboten und Integrationsseminare im Sinne von, wo tatsächlich Dinge gelernt worden sind, was der Unterschied zwischen Partei und Fraktion und solche Sachen. Ich glaube, bei uns wenn man auf die Straße geht und das mal fragt, was der Unterschied zwischen Partei und Fraktion, vermute ich, werden viele nicht wissen, was da der Unterschied ist dazwischen. Oder wie wird ein Bundespräsident gewählt? Das ist auch so eine Frage. Aber Spaß beiseite. Jüdische Gemeinden haben eine Minderheit, hat eine Mehrheit sehr intensiv integriert. Ich glaube, das war auch tatsächlich ein großes Erfolgsmodell, was stattgefunden hat. Man kennt das, man spricht über Dinge, die nicht funktionieren, wird gesprochen. Dinge, die funktionieren oder die gut laufen, darüber wird selten gesprochen. Das Ergebnis dieses Integrationsprozesses, was vor allen Dingen die jüdischen Gemeinden absolviert oder kreiert haben, ist tatsächlich, dass wir heute bei Jugendlichen, die einen Migrationshintergrund haben innerhalb der jüdischen Gemeinschaft haben, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die aber schon hier geboren sind, Abiturquoten von über 90% haben. Nicht, weil sie besonders klug sind oder nicht, weil sie besonders toll sind, sondern weil man da wirklich ein riesiges Investment gemacht hat. Und natürlich ist dann auch ein ganz anderes und selbstverständlicheres Zugehörigkeitsgefühl, wenn man das tatsächlich dann auch so betreibt. Es war ein integraler Bestandteil der jüdischen Arbeit über Jahrzehnte gewesen. Das ist jetzt natürlich zurückgegangen. Es hat jetzt nochmal einen kleinen Bogen nochmal bekommen mit der Ukraine-Krise, wo bei der Menschen aus der Ukraine hergekommen sind. Darunter waren auch einige Juden gewesen. Es wurden tatsächlich nochmal Mechanismen nochmal reaktiviert. Also es waren knapp 5.000 Juden aus der Ukraine. Innerhalb der großen Zahl waren es etwa 5.000 Juden gewesen. Und tatsächlich sind auch die, die jetzt gekommen sind in den letzten 2 Jahren aus der Ukraine, ich rede jetzt von den Juden, die durchlaufen genau auch diesen Prozess und genau diese enge Betreuung und Begleitung und Integration. Und ich glaube, das ist auch ein Modell, offensichtlich, das funktioniert. Und dieses Modell, sage ich mal, es führt auch, und das hattest du angesprochen, Lamia, es ist ja, das eine ist das von außen zugeschriebene, du gehörst nicht dazu, aber es ist auch sozusagen das eigene, gehöre ich eigentlich dazu? Das ist ja sozusagen eine Zwei-Richtungsstraße, gehöre ich eigentlich dazu, bin ich eigentlich deutsch, bin ich nicht deutsch, etc. Und ich glaube, Integration kann funktionieren, wenn man es vernünftig angeht. Ich glaube, es wurde tatsächlich in den letzten Jahrzehnten, was die muslimische Community angeht, gerade vor dem Hintergrund, wir sind sowieso nur als Gastarbeiter da, wir kommen und gehen, und auch dieser Blick von außen, es sind nur Gastarbeiter, sie kommen und sie gehen, glaube ich, wurde da eine ganze Menge verpasst.
Vielen Dank. Ich möchte mich bei den Podiumsteilnehmern ganz herzlich bedanken, Frau Kattor, Herr Spahn und Herr Daniel Botmann. Gerne auch einen Applaus für die Gäste. Danke aber auch für das Publikum, die kritischen Anmerkungen und auch die kontroversen Anmerkungen und die Fragen. Verfolgen Sie gerne unsere Arbeit, abonnieren Sie unseren Newsletter auf alhambra-gesellschaft.de für die nächsten Veranstaltungen, die wir immer rechtzeitig ankündigen. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend noch.